Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist Petra Ensminger. Herzlich willkommen. Ein Raketenangriff auf die israelisch besetzten Golanhöhen und nun bange Blicke auf das, was aus Israel als Reaktion kommen könnte. Hardliner in Israel fordern einen breiten Angriff auf die Hisbollah in Libanon. Wir berichten gleich ausführlich. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat im Tauziehen um die Ausgaben für die Bundeswehr seinen Kurs verteidigt. Das wird Thema sein. Wir blicken auf die Wahl in Venezuela. Da entscheidet sich, ob der zunehmend autoritär regierende Präsident Maduro eine weitere Amtszeit bekommt oder ob der Politneuling Edmundo González das Amt übernehmen kann. Das ehemalige Marine-U-Boot U-17 aus Kiel hat nach einem spektakulären Transport über Wasserwege, Autobahnen und Landstraßen seinen künftigen Liegeplatz in Sinsheim erreicht. Viele Schaulustige nahmen den Koloss in Empfang. Hören Sie dann. Und wir berichten zum Abschluss dieser Sendung ausführlich von den Olympischen Spielen in Frankreich. Maximilian Rieger aus der Sportredaktion wird uns dann Ergebnisse präsentieren. Bundesaußenministerin Baerbock, die hat den Raketenangriff auf den von Israel besetzten Golanhöhen scharf verurteilt. Seit Monaten seien israelische Bürgerinnen und Bürger dort unter Beschuss der Hisbollah-Miliz und anderen Extremisten. Diese perfiden Angriffe, so hat sie es formuliert, müssen sofort aufhören. Gestern Nachmittag war eine vom Libanon aus abgefeuerte Rakete auf dem Fußballfeld eines von Drusen bewohnten Dorfes eingeschlagen. Nach israelischen Angaben wurden mindestens 12 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren getötet. Israels Ministerpräsident Netanyahu, der macht die von Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz also für den Angriff verantwortlich. Die weist die Vorwürfe zurück. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Tel Aviv, der Druck auf Netanyahu jedenfalls zu handeln, der wird größer.
Israels Premierminister Benjamin Netanyahu ist nach seiner Rückkehr aus den USA am Mittag im Verteidigungsministerium in Tel Aviv zu Beratungen mit der Militärspitze zusammengekommen. Am frühen Abend werde, so teilte sein Büro ferner mit, das Sicherheitskabinett zusammentreten. Nach dem gestrigen Raketenangriff auf den Fußballplatz des von Drusen bewohnten Dorfes Ma'aj al-Shams auf den Golanhöhen hatte der Regierungschef angekündigt, die Hisbollah werde dafür einen hohen Preis zahlen, wie sie ihn noch nie gezahlt habe. Generalstabschef Herzl HaLevi hatte gestern Nacht bereits erklärt, es bestünde kein Zweifel daran, dass die Rakete aus iranischer Produktion stamme und von der pro-iranischen Hisbollah abgefeuert worden sei. In welchem Ausmaß die angekündigten Vergeltungsmaßnahmen ausfallen werden, bleibt derzeit ungewiss. Passanten in Tel Aviv jedenfalls gaben auf die Frage nach ihrer Einschätzung der Lage unterschiedliche Antworten zurück. Ich denke, das ist eine Katastrophe. Ich denke, das überschreitet die rote Linie sehr und es muss gehandelt werden. Und vielleicht ist das der Zeitpunkt, an dem die Regierung etwas gegen die Hisbollah tun muss, weil der ganze Norden praktisch nicht existiert. Und ich denke, wir wollen keinen Krieg und wir haben genug mit dem Süden. Aber 12 unschuldige Kinder sind hier Opfer und es muss vorbei sein. Sie finde es schockierend und abscheulich, was mit den Kindern geschehen sei, sagt eine ältere Frau. Sie gebe allerdings zu bedenken, dass bei der Wahl der militärischen Reaktion die unkalkulierbaren Folgen im Blick behalten werden müssten. Wenn man Raketen in andere Länder schickt, kann man nicht kontrollieren, was passieren wird. Ich denke deshalb, dass die Lösung sein sollte, anstatt noch schlimmere Raketen in den Libanon zu schicken, um sie zu bestrafen, das wird nur einen Kreislauf schaffen. Ich denke, Israel muss ein Abkommen mit der Hamas unterzeichnen, um die Geiseln sofort freizulassen und den Krieg zu beenden. Am Vormittag hatten tausende Trauernde in Ma'aj al-Shams Abschied genommen von den 12 Kindern und Jugendlichen, die gestern Abend beim Fußballspielen in ihrem Dorf bei dem Raketenangriff getötet worden waren. Dicht an dicht verfolgten die Menschen des von der Minderheit der Drusen bewohnten Dorfes die Beisetzung der Mädchen und Jungen. In Ma'aj al-Shams steht Haitham, ein älterer Mann, am Rande des Fußballplatzes, an dem dies alles geschehen ist. Und er bringt seine Gefühle in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters auf diesen Nenner. Wir befinden uns in der Gegend des gestrigen Verbrechens in unserem Dorf, wo wir 12 unserer Lieben verloren haben. Heute ist ein schwieriger Tag und ein sehr schwerer Verlust. Es ist beängstigend. Ich kann nur sagen, dass dies eine menschliche Tragödie ist, die alle Bereiche und Religionen betrifft. Wir wollen nicht über Drusen und Nicht-Drusen sprechen. Ich möchte nur die Familien umarmen, die ihre Angehörigen verloren haben, und sagen, genug mit der billigen Politik, genug der beschwichtigenden Worte. Wir werden mit aller Kraft reagieren, wir werden es ihnen heimzahlen. Was wir tun müssen, ist mit aller Kraft zu reagieren, die Geiseln freizulassen und diesen Krieg zu beenden. Genug davon, das Blut unserer Kinder zu opfern. Genug.
Den Krieg beenden, der Wunsch nicht nur dieses Mannes, den wir da abschließend im Beitrag von Clemens Fehrenkotte gehört haben, droht da im Nahen Osten neben dem Gaza-Krieg ein weiterer Konflikt zu eskalieren. Der Raketenangriff erfolgte ja zu einer recht heiklen Zeit, da Israel und die Hamas gerade über einen Vorschlag für eine Waffenruhe zur Beendigung dieses Gaza-Kriegs und eine Freilassung der Geiseln verhandeln. Die Vereinten Nationen und die Europäische Union warnen, eine mögliche Eskalation könnte die ganze Region in eine Katastrophe stürzen. Aus Israels Sicht hat die Hisbollah also alle roten Linien überschritten. Aus dem Iran wiederum gibt es Warnungen in Richtung Israel. Da wird vor den Konsequenzen eines neuen militärischen Abenteuers im Libanon gewarnt. Moritz Behrendt schildert uns, wie diese Entwicklung dort im Libanon selbst gesehen wird.
Wie groß die Sorgen und die Angst vor einem Krieg im Libanon sind, zeigt, dass sich die libanesische Regierung sehr schnell nach dem Raketenangriff auf den Ort Majd al-Shams mit 12 Toten zu Wort meldet und die Tat verurteilt. Sie ruft zu einem Ende der Kämpfe auf, ein neuer Ton. Seit Oktober hatte die Regierung in Beirut zu den andauernden Gefechten zwischen der schiitischen Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee meistens geschwiegen. Jetzt also die sorgenvolle Stellungnahme. Allerdings ist der Einfluss der Regierung auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz gering. Vermehrt werden Stimmen im Libanon laut, die die Hisbollah auffordern, ihre Angriffe einzustellen. Viele Libanesen sind besorgt, in einen Krieg hineingezogen zu werden, den sie nicht wollen. So wie Ali Hamada, der Kolumnist der Zeitung An-Nahar, sagte im von Saudi-Arabien kontrollierten Fernsehsender Al-Hadath: Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden, denn selbst wenn die israelische Antwort begrenzt und gemäßigt ausfällt, wie es die Amerikaner fordern, wird es ein nächstes und ein übernächstes Mal geben. Was tun wir dann? Vielleicht ist es an der Zeit, die Kämpfe zu beenden und die libanesische Front von der südlichen Front, das heißt von Gaza, zu trennen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs im vergangenen Oktober liefern sich die Hisbollah und Israels Armee nahezu täglich Gefechte. Dabei macht die Hisbollah immer wieder deutlich, erst wenn der Krieg in Gaza beendet ist, stellt auch sie ihre Angriffe ein. Mehr als 100.000 Menschen im Norden Israels und im Südlibanon haben ihre Dörfer verlassen, mehrere hundert Menschen wurden seit Oktober getötet.
Der Libanon blickt mit Sorge auf die Antwort aus Israel auf den Angriff. Moritz Behrendt berichtete uns. Wir gucken ins Inland. Heiße Luftmassen aus Afrika, die haben Südeuropa teils extreme Hitze beschert. Teile Kroatien, Griechenlands, Italiens, Spaniens sind davon betroffen. So heiß wie dort ist es bei uns nicht. Aber wir alle wissen, dass man auch in Deutschland ordentlich ins Schwitzen geraten kann. Vor allem in den größeren Städten kann sich da schon mal die Hitze aufstauen. Dagegen will Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD etwas tun. Bianca Schwarz kennt die Pläne. Geiwitz hat eine Hitzeschutzstrategie erarbeitet, mit der sich Deutschlands Städte so besser gegen den Klimawandel wappnen sollen.
Mehr Grün in den Städten, Sonnensegel für Spielplätze oder das Aufbrechen asphaltierter Flächen, die in der Sommersonne zu heiß werden, als dass man sich da gerne aufhalten würde. All das gehört zu den Vorschlägen von Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD. Ihre Hitzeschutzstrategie soll auch in die Förderprogramme des Bauministeriums hineinreichen. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Geiwitz, frisches Geld aus Förderprogrammen soll künftig nur noch bekommen, wer Klimaanpassung mitdenkt und auch nachweisen kann. Zum Beispiel werde gefördert, wenn Flüsse von Beton befreit werden und dann wieder kühle Luft transportieren können. Auch das Baugesetzbuch soll geändert werden, um Hitzeschutz und gutes Wassermanagement gezielter fördern zu können. Ab wann genau die neue Hitzeschutzstrategie greifen soll und wie viel Geld zur Umsetzung zur Verfügung steht, ist allerdings noch nicht bekannt.
Die Hitzeschutzstrategie der Bundesbauministerin Bianca Schwarz hat sie uns vorgestellt. Die Stimmung in der Ampelkoalition nicht selten angespannt. Streitthemen gibt es ja immer wieder. Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio, der hat Bundesfinanzminister Christian Lindner zugehört, der sich im Fernsehinterview zu verschiedenen Themen geäußert hat. Auch zum Thema Bürgergeld, ein Reizthema, wie wir wissen. Die Ausgaben dafür sind stark gestiegen. Lindner fordert Regelverschärfungen. Und auch zum Etat des Verteidigungsministeriums hat sich der FDP-Mann geäußert.
Der Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner wäre sich selbst nicht treu, wenn er nicht auch im Sommerinterview der ARD standfest bliebe und die Forderungen der Koalitionspartner erneut zurückweisen würde. Etwa auch die Kritik von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der sich nach dem Haushaltskompromiss der Ampel in der vergangenen Woche darüber beklagt hatte, bestimmte Dinge nicht in der Geschwindigkeit anstoßen zu können, wie es die Zeitenwende und die aktuelle Bedrohungslage erforderlich machen würden. Aber diesen Einwand will Christian Lindner im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio nicht gelten lassen.
Herr Pistorius hat ein 100 Milliarden Euro Sonderprogramm für die Ertüchtigung der Streitkräfte. Das hatte keiner seiner Vorgänger. Damit kann man arbeiten und damit muss man auch wirtschaften.
Allein das 100 Milliarden umfassende sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr wurde bereits im Herbst vor 2 Jahren beschlossen und die Mittel daraus sind vollständig verplant. Im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sind für den Verteidigungsetat jetzt rund 53 Milliarden Euro vorgesehen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte aber 58 Milliarden für notwendig erachtet, um den aktuellen Verpflichtungen nachzukommen. Unterstützung erhält Pistorius heute vom Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Moritz Schularik spricht gegenüber dem Nachrichtenportal T-Online von einem neuen Sondervermögen für die Bundeswehr im Volumen von bis zu 300 Milliarden Euro für die kommenden 10 Jahre. Sparen müsse man stattdessen an anderer Stelle, betont der Volkswirt. Im ARD-Sommerinterview verteidigt Finanzminister Christian Lindner aber auch den eingekürzten Verteidigungsetat. Denn Boris Pistorius erhalte damit immer noch
all das, was er im Gespräch mit dem Bundeskanzler und mir nachweisen konnte, was es an dringenden Bedarfen gibt. Und das Commitment ist, also die Zusage ist, über die nächsten Jahre wird es immer die 2% NATO-Quote geben, bis in die 30er Jahre. Und deshalb kann er auch langfristige Vorhaben jetzt schon anstoßen.
Man mache damit mehr als Frankreich oder Italien, betont Lindner. Aber zur Sicherheit gehöre auch die finanzielle Stabilität der Bundesrepublik. Und vor diesem Hintergrund betonte der Finanzminister einmal mehr, dass er die Schuldenbremse auch dann einhalten will, wenn die geplanten Darlehen für die Bahn und die Autobahngesellschaft verfassungsrechtlich nicht umsetzbar sein sollten und der Bund so weitere Milliarden auf dem Schuldenkonto verbuchen müsste. Eine Haushaltsnotlage zur Aufweichung der Schuldenbremse sei für ihn auch dann noch nicht gegeben, erklärt Lindner.
Volker Fintamer war das über die anhaltende Debatte um den Verteidigungsetat, zu dem sich jetzt Finanzminister Lindner geäußert hat. Die Menschen in Venezuela, die wählen heute ein neues Staatsoberhaupt. Der autoritäre Staatspräsident Maduro, der strebt eine dritte Amtszeit an. Aber nach 11 Jahren an der Macht droht ihm Umfragen zufolge die Abwahl. Wobei Beobachter nicht davon ausgehen, dass diese Wahl frei und fair ablaufen wird. Mit ersten Ergebnissen wird in der kommenden Nacht gerechnet. Anne Demmer schildert uns die Stimmung. Viele in dem wirtschaftlich am Boden liegenden Land, die setzen ihre Hoffnung in den früheren Diplomaten Edmundo González.
Freiheit, Freiheit. Edmundo wird Präsident, skandieren die Leute, die sich an diesem Tag auf einem kleinen Platz in einem Mittelschichtsviertel in Caracas versammelt haben, wenige Tage vor den Wahlen. Die 42-jährige Ellen hofft mit der Wahl der Opposition auf einen Cambio, einen Wechsel. Sie ist Buchhalterin und hat 2 Nebenjobs, um ausreichend zu verdienen.
Wir wollen einen Regierungswechsel und eine andere Wirtschaftspolitik. Viele Kinder gehen nur 2 Tage zur Schule, weil die Lehrer nicht arbeiten wollen, weil sie zu schlecht bezahlt werden. Das kann nicht sein. Meine Schwester ist 18 Jahre alt und studiert. Auch sie hat hier keine Zukunft.
Laut Umfragen dürfte die Opposition haushoch gewinnen. Maduro hält mit anderen Ergebnissen dagegen, die seinen deutlichen Sieg prophezeien. Nie sei ein Wahlsieg der Opposition jedoch so wahrscheinlich gewesen, erklärt der venezolanische Politologe John Magdaleno.
Es gibt mittlerweile sehr starke Forderungen nach einer politischen Veränderung. 7 bis 8 von 10 Venezolanern wollen einen Wandel. Die Leute sind müde. Venezuela erlebte 8 Jahre lang eine wirtschaftliche Rezession und hat in der Zeit 75% seines Bruttoinlandsprodukts verloren. 4 Jahre Hyperinflation. Der Strom fällt immer wieder aus. Das Wasser ist ein Problem. Das Gesundheitssystem ist mangelhaft. Und nach so vielen Jahren glaubt man den Hauptakteuren der Regierungspartei offensichtlich nicht mehr.
Rund 52% der Venezolanerinnen und Venezolaner leben laut dem Institut für soziale Studien der Katholischen Universität Andrés Bello in Armut. Für Maduro sind daran vor allem die Sanktionen der USA verantwortlich. Auch Magdalena, die anonym bleiben will, reicht das Gehalt, das sie als Staatsangestellte in einem Ministerium verdient, nicht aus. Sie lebt in Petare, einem der größten Armenviertel im Osten Caracas. Die anstehenden Wahlen verunsichern sie. Sie macht ihr Kreuz bei Maduro, beteuert sie.
Die beobachten genau, was wir tun. Die rufen mich um 3 Uhr morgens an und sagen, geh wählen, beweg dich.
Ihr bleibe gar nichts anderes übrig.
Maduro macht jetzt auch nicht alles schlecht, aber er macht auch nicht alles gut. In der Opposition sehe ich jetzt auch niemanden, der das Land nach vorne bringt. Sollten wir wirklich gewinnen, werden sie sicher alle Staatsangestellten entlassen. Aber sie können uns nicht alle in einen Topf werfen. Ich trage keine Verantwortung und entscheide über Ausgaben. Wir alle wissen, dass es die oberen Ränge sind, die korrupt sind.
Wieder allen Prophezeiungen hat sich der autoritäre Staatschef 11 Jahre gehalten, die Demokratie ausgehöhlt. Jetzt steht Maduro unter Druck, scheint nervös zu werden. Die Nichtregierungsorganisation Foro Penal berichtet von insgesamt 102 Festnahmen im Zusammenhang mit der Oppositionskampagne. 12 Restaurants und Hotels mussten schließen, weil sie die Oppositionsführung bedient haben. Journalisten werden eingeschüchtert. Vor wenigen Tagen warnte der venezolanische Staatschef vor einem Blutbad, sollte die Opposition gewinnen. Der EU-Wahlbeobachterkommission hat er bereits abgesagt. Von freien und fairen Wahlen kann keine Rede sein. Aníbal ist trotzdem optimistisch. Der Student und sein Kommilitone hoffen auf einen Wahlsieg der Opposition.
Wir wollen einen Wechsel. Hoffentlich gibt es keinen Wahlbetrug, keine Fallen. Es gibt gerade so viel Hoffnung. Dieses Mal könnte es klappen.
Die Hoffnung auf einen Wechsel. Anne Demmer über die Stimmung in Venezuela. Es ist eines der größten Feuer in der Geschichte Kaliforniens. Der Waldbrand im Norden des US-Bundesstaates hat nach Behördenangaben bis gestern Abend mehr als 140.000 Hektar Land zerstört. Etwa 5.000 Menschen mussten bisher in Sicherheit gebracht werden. Reinhard Spiegelhauer über das Ausmaß.
Seit Tagen herrschen der Rekordtemperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit und starker Wind haben das Feuer angefacht. Ausgebrochen war es in einem Naherholungsgebiet nahe der Stadt Chico, rund 200 Kilometer nordöstlich von San Francisco. Der Waldbrand habe sich dann geradezu explosionsartig ausgebreitet, hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums für Forstwirtschaft und Brandschutz. Durch die enorme Hitze waren lokal immer wieder sogenannte Feuertornados entstanden, die das Feuer auch über breite Straßen trugen. Begünstigt wurde die Ausbreitung auch dadurch, dass es in dem bisher betroffenen Gebiet in den vergangenen Jahren keine größeren Brände gegeben hat. Die Flammen finden im Buschwerk reichlich Nahrung. Rund 2.500 Feuerwehrleute arbeiten daran, das Feuer einzudämmen. Sie werden dabei von Löschflugzeugen und mehr als einem Dutzend Hubschraubern unterstützt. Mehr als 200 Fahrzeuge sind im Einsatz, dazu kommen über 100 Bulldozer, die Feuerschneisen schlagen sollen. Gestern waren die Wetterbedingungen etwas günstiger als an den vorangegangenen Tagen. Es hatte sich deutlich abgekühlt, die Luftfeuchtigkeit stieg an. Trotzdem blieb das Feuer außer Kontrolle. Weiter sind tausende Häuser bedroht, mehr als 100 Gebäude wurden schon zerstört. Experten halten für möglich, dass die Flammen in den kommenden Tagen auf die Kleinstadt Paradise vorrücken könnten. Sie war 2018 im sogenannten Campfire fast völlig zerstört worden. Damals starben mehr als 80 Menschen. Das mittlerweile als Park Fire bekannte aktuelle Feuer ist das bisher größte in der diesjährigen Waldbrandsaison und bereits jetzt eines der 10 größten in der Geschichte Kaliforniens. Ein 42-jähriger Mann sitzt unter Verdacht auf Brandstiftung in Haft.
Der Kampf gegen die Brände in Kalifornien. Reinhard Spiegelhauer war das. Die Überführung hat gut ein Jahr gedauert. Jetzt ist das frühere Marine-U-Boot U-17 am Ziel angekommen, dem Technikmuseum Sinsheim in Baden-Württemberg. In Kiel war es gestartet. Die Reise ging dann mal fest verzurrt auf einen massiven Schwimmponton, dann Huckepack auf einem Tieflader mit 30 Achsen Richtung Süden. Auch Christian Scharf war jetzt bei der Ankunft dabei und viele Schaulustige, die den rund 350 Tonnen schweren Stahlkoloss mit Applaus und Musik empfangen haben.
Das war ein Auftritt. U17, ein Koloss, schob sich langsam auf den Museumsplatz, begleitet vom Jubel tausender Menschen. Wenig später erreichte das fast 50 Meter lange und 350 Tonnen schwere U-Boot seine Parkposition. Es gab einen spontanen Freudentanz der am Transport Beteiligten, denn die Anspannung war schon enorm gewesen. U17 löst auch bei den vielen Schaulustigen Gefühle aus.
Ich würde es gerne mal berühren, weil das sind so viele Jahrzehnte ins Land gegangen, wo dieses Boot auf dem Buckel hat. Jetzt haben wir es hier in Sinsheim, wo es jeder angucken kann. Und ich krieg Gänsehaut, wirklich.
Ich find's schon spannend, wie das Riesenteil hier überall über die Straßen, die Kurven und dass es überall durchgepasst hat, ist schon beeindruckend.
Schöne Maschine, also ich bin Techniker, ich gehe auf Technik. Dass es mal eine Kriegsmaschine war, ist mir schon bewusst, aber ja.
Ist natürlich interessant, dass so ein Koloss tauchen und auftauchen kann. Weil tauchen können sie ja alle, nur ob sie wieder hochkommen, ist die Frage.
Es war alles andere als einfach, den Koloss sicher nach Sinsheim zu bringen. Im vergangenen Jahr von Kiel nach Speyer, dann in diesem Jahr auf Rhein und Neckar über Straßen und durch Dörfer eine vierwöchige verschlungene Fahrt des U-Boots auf dem Tieflader, meist im Schneckentempo. In vielen Orten wurde das U-Boot von Feiern begleitet. Unter Brücken wurde es mit einer Kippvorrichtung zur Seite gelegt. Jetzt geht die Arbeit im Autotechnikmuseum weiter. Erst im kommenden Jahr wird das U-Boot von innen zu besichtigen sein. Matthias Krieg vom Technikmuseum in Sinsheim.
Wir werden das U-Boot auf 2 Meter hochsetzen. Dazu sind noch mal 3 Tage mit eingeplant. Dann wird ein Steg oben vom Flydeck gebaut, wo die Concorde und Tupolev steht, sodass man direkt auf den Turm zulaufen kann. Es kommt noch ordentlich Arbeit auf uns zu. Aber wir freuen uns drauf, dass wir so schnell wie möglich den Besuchern, die uns jetzt auch immer so toll begleitet haben, einfach das U-Boot begehbar machen.
Ein direkter Weg von den Überschallfliegern Concorde und Tupolev zur U17, das wird die Show im Technikmuseum sein. U17 ist eine Dauerleihgabe der Bundesrepublik Deutschland. Das Autotechnikmuseum in Sinsheim hat es auch deswegen bekommen, weil es schon in der Vergangenheit zusammen mit dem Schwestermuseum in Speyer bewiesen hat, mit riesigen Ausstellungsstücken umgehen zu können. U17 wird auf viel Interesse stoßen, das ist jetzt schon klar. Björn Kienzle vom Deutschen Marinebund hofft auch, dass das Ansehen der Marine durch die Ausstellung von U17 steigt.
Die Marine, die deutsche Marine ist nicht da, um Kriege zu führen, sondern wir sind da, um Seewege zu sichern. Insbesondere hatten wir vor ganz kurzer Zeit Einsätze im Roten Meer und ich hoffe, dass die Menschen dadurch, durch dieses Event, wachgerüttelt werden und ich freue mich über jeden, mit dem ich ein Gespräch darüber führen kann.
U17 hat eine lange und werbewirksame Reise hinter sich. Das Boot wartet jetzt darauf, besichtigt zu werden. Das Museum bietet geschäftstüchtig jetzt schon Buchungen an.
Ja, im kommenden Sommer kann man sich's dann angucken. In Sinsheim, Christian Scharf berichtete über die Ankunft von U-Boot U17. Und damit kommen wir zum Sport heute in diesen Informationen am Abend. Olympia ist natürlich ein großes Thema. Schwimmer Lukas Mertens, der hat gestern Abend die erste deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris geholt. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion ist im Studio. Gab es denn heute schon eine weitere Medaille?
Es gab keine weitere Medaille. Gerade eben hat Ricarda Funk die Medaille im Kanuslalom verpasst. Sie hatte da in Tokio den Titel geholt, war auch heute wieder als Letzte gestartet, als Schnellste im Halbfinale, berührt dann aber im entscheidenden Lauf mehrmals die Stangen und wird am Ende 11. Siegerin Jessica Fox aus Australien. Und auch die deutschen Hockeymänner hatten heute ihr 2. Spiel nicht so, wie sie das erhofft hatten. Sie verlieren nämlich gegen Spanien mit 0:2. Tim Brockmeier.
Am Ende war es das Duell Deutschland gegen Luis Calzado, den spanischen Keeper, der ein gutes Dutzend bester Paraden auspackte und somit ein Tor der Weltmeister der deutschen Hockeyherren verhinderte. Die Spanier dagegen effektiv vor dem Kasten der Deutschen, auch wenn Jean Danneberg, der Keeper der Deutschen, ein gutes Spiel machte. 2-mal hat er keine Chance gegen Basterra, kurz nach der Pause und auch kurz vor Ende dann gegen Kunil. Die Spanier effektiver vor dem Tor, die Deutschen entsprechend mit dem ersten Rückschlag der Weltmeister kassiert in der 2. Partie in diesem Hockeyturnier die erste Niederlage 0:2 gegen Spanien.
Die deutschen Hockeyfrauen haben ihr erstes Spiel gewonnen, 2:0 gegen Japan. Die deutschen Handballerinnen haben auch ihr 2. Spiel hingegen verloren. Gegen Schweden heißt es am Ende 28:31. Gerade in der ersten Halbzeit sind Alina Greisels und Co. an der schwedischen Keeperin Johanna Bunsen mehrmals gescheitert.
Klar, eine Weltklasse-Keeperin auf dem Niveau hilft jeder Mannschaft, um den Unterschied zu machen. Den hatten sie heute einfach auf ihrer Seite. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir es teilweise besser gemacht, vielleicht auch länger ausgesprungen, bessere Winkel gehabt zum Werfen vielleicht auch. Und dann sieht man, dass man sie natürlich auch gut überwinden kann. Aber klar, sie hat ein gutes Spiel gemacht und war vielleicht mitentscheidend dafür, dass Schweden heute gewinnt.
Ja, und die Chancen auf die K.O.-Runde jetzt ziemlich schlecht. Auch im Judo gab es keinen deutschen Erfolg. Die WM-Dritte Mascha Ballhaus scheidet im Viertelfinale aus. Christopher Klein.
Es war eine gute Olympiapremiere von Mascha Ballhaus aus Hamburg. Aber einen Tag nach ihrem 24. Geburtstag konnte sie sich dann doch nicht selbst mit einer Medaille beschenken. Zum Auftakt der Hoffnungsrunde war Endstation gegen die Brasilianerin Pimenta. Im Golden Score in der Verlängerung nach 2 extra Minuten konnte sie sich aus einem Würgegriff nicht mehr befreien und musste aufgeben. Zuvor hatte sie 2 starke Kämpfe gewonnen, gegen die Weltranglisten Erster aus Usbekistan knapp verloren und dann eben diese knappe Niederlage gegen die Brasilianerin. Somit gibt es nach dem Erstrunden aus von Katharina Menz gestern heute Platz 7 für Mascha Ballhaus. Und morgen geht es mit Pauline Starke und auch mit dem ersten deutschen Mann, mit Igor Wandke, weiter.
Für die deutschen Fechterinnen und Fechter sind die Olympischen Spiele jetzt schon vorbei, weil Deutschland nur 2 Teilnehmer geschickt hat und beide bleiben ohne Medaille. Jakob Rüger.
Die deutschen Fechter schließen die Olympischen Spiele ohne Medaille ab. Auch Florettfechterin Anne Sauer kam nicht über das Viertelfinale hinaus. Die Bonnerin musste sich bei ihren ersten Spielen in einem knappen Gefecht der Italienerin Alice Volpi mit 12-15 geschlagen geben. In der zweiten Hälfte verlor Sauer die Konzentration im Grand Palais und lief einem knappen Rückstand hinterher, den sie nicht mehr aufholen konnte. Auch Säbelfechter Matjaž Szabo war bereits am ersten Wettkampftag im Viertelfinale gescheitert. Weitere deutsche Fechter hatten sich nicht für Paris qualifiziert. Und so finden die weiteren Wettkämpfe ohne deutsche Beteiligung statt.
Raus im Viertelfinale, das ist ein Trend für deutsche Athletinnen und Athleten, denn auch die deutschen Bogenschützen entscheiden im Viertelfinale aus im Teamwettbewerb. Tabea Kunze.
Die deutschen Bogenschützinnen sind als Weltmeisterinnen hier nach Paris gereist. Eine olympische Medaille war das erklärte Ziel. Aber sie verabschieden sich schon im Viertelfinale aus dem olympischen Wettbewerb 1-5 gegen wirklich starke Mexikanerinnen im Viertelfinale in der beeindruckenden Finalarena Les Invalides direkt am Ufer der Seine vor 8000 Menschen. Die deutschen Bogenschützinnen hatten ihre Nerven zum Teil nicht ganz im Griff und sie hatten auch Probleme mit den Windböen. Den Wind konnten die Mexikanerinnen besser lesen und das ist entscheidend beim Bogenschießen. Deswegen platzt der Traum von der nächsten olympischen Medaille nach Bronze im Team von Tokio nun schon im Viertelfinale.
Gute Chancen auf eine Top-Platzierung hat hingegen Michael Jung. Im Vielseitigkeitsreiten führt er nach Dressur und Geländeritt und war nach dem Ritt über den Schlossplatz in Versailles voll des Lobes für sein Pferd Chipmunk.
Ich bin so glücklich und happy, wie das heute alles geklappt hat. Chipmunk ist einfach fantastisch und er war so konzentriert heute. Der hatte die Ohren vorne, hatte so Spaß am Galoppieren, hat so eine Energie. Das war ziemlich einfach für mich heute und es hat einfach nur Spaß gemacht, hier durch den Park zu galoppieren.
Im Teamwettbewerb haben die Deutschen nach einem Sturz von Christoph Wahler aber keine Chance mehr auf Edelmetall. Ein Sturz hatte auch Einfluss auf die Medaillenentscheidung beim Mountainbike-Wettbewerb der Frauen. Holger Gerska.
Es war eine denkwürdige Fahrt vor einer eindrucksvollen Kulisse. Unterstützt von 20.000 hat Pauline Ferrand-Prévot das Rennen über Stock und Stein unglaublich souverän gewonnen. Die fünfmalige Weltmeisterin aus Frankreich war vollkommen ungefährdet und konnte mit über 3 Minuten Vorsprung schon in der letzten der 7 Runden den Olympiasieg feiern. Über Silber und Bronze freuten sich Hayley Betten aus den USA und die Schwedin Jenny Rissewetz. Lange fuhr mit Leona Lecomte eine weitere Französin auf Platz 2, allerdings stürzte die WM-Zweite bei der Fahrt über Felsbrocken schwer und musste aufgeben. Pech hatte auch die einzige deutsche Starterin. Nina Benz aus Merzhausen bei Freiburg bekam schon in der zweiten Runde Probleme mit ihrem Mountainbike und konnte sich im weiteren Verlauf nur noch auf Platz 16 vorkämpfen.
Es gab aber nicht nur Olympia, die Formel 1 ist gefahren in Spa und gewonnen hat George Russell im Mercedes. Volker Hirt berichtet.
Das Rennen von Mercedes erinnert ein wenig an die Zeiten der großen Dominanz, als Lewis Hamilton zwischen 2017 und 2020 4 WM-Titel in Folge geholt hat. Es gelang diesmal ein Doppelsieg und damit gemessen am enttäuschenden Saisonstart eine große Überraschung. Hamilton Zweiter hinter seinem Teamkollegen Russell. Mercedes ist also wieder da. Dritter Oscar Piastri im McLaren. Max Verstappen wegen eines Motorenwechsels nach dem erfolgreichen Qualifying auf Position 11 zurückversetzt, wurde guter Fünfter und behält mit großem Vorsprung die Führung in der Gesamtwertung. Nico Hülkenberg fuhr enttäuschend als 19. durchs Ziel.
Und mehr zu Olympia dann ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag, dann unter anderem mit einem Interview mit Michael Mronz zur deutschen Bewerbung, zu einer möglichen deutschen Bewerbung für Olympia.
Und auch wieder mit Maximilian Rieger aus der Sportredaktion. Danke bis hierhin. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Mein Name ist Petra Insmann.